Falsche Zeit, falscher Ort. Der Podcast über Katastrophen und Unglücke mit Max und Hans.
Herzlich willkommen bei dieser Folge von unserem Podcast
mit Max
und Hans.
Ja, wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge. Wir sind zwei Nerds, die sich wieder einmal mit Katastrophen, mit Unglücken, mit Unfällen beschäftigen wollen in den nächsten gut 40 Minuten. Wir machen das nicht als Journalisten, wir haben im echten Leben ganz andere Berufe, aber wir sind kleine Nerds und interessieren uns für all diese Katastrophen und Unglücke.
Und wollen da alles drüber wissen und euch dann davon erzählen.
Genau, und so soll es auch in dieser Folge sein. Da werde ich einen Fall präsentieren. Ich habe eine Katastrophe recherchiert, die viele wahrscheinlich auch noch im Kopf haben, weil es noch nicht so lange her ist. 2009, und es geht um einen Flugzeugabsturz, um den Absturz von Air France Flug 447.
Genau, und da bin ich besonders gespannt drauf, denn ich glaube, wenn ich so zurückdenke, bei dem Fall, da war ich so ja um die 20. Und das war so einer der ersten Fälle, wo ich mich mal so richtig eingegraben habe. Vielleicht, wenn ich das gerade so sage, vielleicht war das so einer der ersten Fälle, der mich hier jetzt 13 Jahre später zu diesem Podcast geführt hat letztendlich, weil ich da es so spannend fand, dass so eine etablierte Airline mit so einer guten Reputation für Sicherheit, für alles andere wie Air France, da auf einmal ein Flugzeug verlieren kann. Und das hat mich damals so erstaunt und fasziniert, dass ich da, wenn ich so zurückblicke, so wahrscheinlich einer der, wenn nicht sogar der erste Fall war, wo ich einfach mal so wirklich, wirklich tief verstehen wollte, was ist da eigentlich genau passiert.
Ja, ging mir ähnlich. Also ich finde gerade, weil es Air France ist, eine Airline, die sehr alt ist, die eine sehr lange Tradition hat und auch wirklich einen guten Ruf und ein gutes Image hat, bis heute auch noch, muss man auch sagen. Und es war auf der Route von Brasilien nach Paris. Auch das ist was sich ja wahrscheinlich jeder irgendwie vorstellen kann. Man war irgendwie im Urlaub, Work and Travel, ja. Irgendwie so. Also es ist nichts, wo man sagt, das ist mega exotisch am ganz anderen Ende der Welt. Und ich fand den Fall deshalb auch total spannend, ja.
Ja, genau. Und deswegen bin ich besonders gespannt auf den Fall, den du heute mitgebracht hast. Und Max, nimm uns doch nochmal mit dahin, als es passiert ist.
Es ist die Geschichte von Christine und Fernando Schnabel. Beide leben seit Jahren mit ihren beiden Kindern, dem 5-jährigen Sohn Philipp und der 3-jährigen Tochter Celine, in Rio de Janeiro. Sie stammen aber ursprünglich aus Schweden. Jedes Jahr fliegen sie für ein paar Wochen nach Südschweden, besuchen dort ihre Verwandten und Freunde. Beide Eltern haben aber Flugangst. Ihnen ist nicht wohl auf diesem langen Flug von Brasilien nach Europa. Und deshalb treffen sie bei jedem Flug eine Vorsichtsmaßnahme. Sie fliegen immer getrennt. Mutter und Sohn in einem Flugzeug, Vater und Tochter in einer anderen Maschine. Falls ein Flugzeug abstürzen sollte, dann überlebt immerhin ein Teil der Familie. Das kann man als Aberglaube abtun, als übertrieben oder übervorsichtig, aber Familie Schnabel hält daran fest. Und so machen sie das auch am 31. Mai 2009. Vater Fernando sitzt mit Tochter Celine bereits in einem Flugzeug nach Paris. Dort wollen sich beide Familienteile wieder treffen und dann zusammen weiter nach Schweden fliegen. Während Vater und Tochter also schon unterwegs nach Europa sind, warten Mutter Christine und Sohn Philipp auf dem Flughafen von Rio de Janeiro gerade auf das Boarding für Air France Flug 447. Um 19.03 Uhr hebt der Airbus A330 der Air France ab, Ziel Paris Charles de Gaulle. Neben Christine und Philipp Schnabel sind noch über 200 weitere Gäste an Bord. Viele sind auf dem Rückweg nach Hause nach einem Urlaub in Südamerika. Andere hatten geschäftliche Termine in Brasilien oder möchten zur Familie nach Europa. Die Air France Crew, 3 Piloten und 9 Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen, freuen sich auf ihren Feierabend zu Hause in Paris. Sie servieren den Fluggästen noch das Abendessen und verteilen Decken und Kissen für den langen Nachtflug. Nach dem Essen schauen die meisten Passagiere noch Filme im Bordprogramm, einige versuchen schon zu schlafen. Was zu diesem Zeitpunkt noch niemand ahnt, das Flugzeug wird nie in Paris ankommen. Mitten in der dunklen Nacht, hoch über dem Atlantik, verschwindet Air France 447 plötzlich vom Radarschirm, unter zunächst völlig mysteriösen Umständen. Die Piloten haben nicht mal einen Notruf abgesetzt. An diesem 31. Mai 2009 werden die schlimmsten Befürchtungen der Familie Schnabel brutale Gewissheit. Auf dem Flughafen in Paris warten Vater und Tochter vergeblich.
Wow, das ist wirklich gruselige Vorstellung. Da halt auch, also ich kannte die Geschichte vorher gar nicht von dieser Familie, die sich da dieses Arrangement hatte, die Flüge zu teilen. Und wenn es dann halt wirklich eintrifft, dass dieser schlechte oder wirklich so der größte Katastrophe dann auch eintritt, wirklich.
Ja, das ging damals ziemlich durch die Presse, das Schicksal dieser Familie. Mhm. Und ich fand das auch, als ich das jetzt nochmal recherchiert habe, ja, wirklich brutal. Also allein, dass diese Familie schon diese Vorsichtsmaßnahme trifft, das war für mich auch, also ich habe überhaupt keine Flugangst, ich mache mir da irgendwie überhaupt keine Gedanken, wenn ich ins Flugzeug steige. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Es ist irgendwie so, ja, so normal zu fliegen.
Starten und landen mag ich nicht.
Nee?
Nee, der Rest ist in Ordnung, aber starten und landen.
Ja, aber du fliegst jetzt ja nicht irgendwie getrennt, wenn du
das stimmt, das stimmt.
Also, ja, und dass dann genau diese Familie, die so vorsichtig ist und an das denkt, dass es dann genau diese Familie auch trifft mit dieser Katastrophe. Ja, Wahnsinn. Und ja, das muss ja auch furchtbar sein, wenn du als Vater, du stehst mit deiner Tochter in Paris und dann hast du diese Ankunftstafel mit dem Flug, mit der Flugnummer. Du weißt ja, in welcher Maschine die sitzen. Und erst steht dann verspätet, delayed an dieser Anzeigetafel. Da machst du dir noch keine Gedanken. Und es bleibt bei dem Delayed oder irgendwann steht da gar nichts mehr. Mhm. Das ist dann auch oft so, dass die Airlines da gern die Flughäfen auch nichts mehr anzeigen und nur noch die Flugnummer da steht und ja, keine weitere Info. Und ja, muss furchtbar sein. Ja. Furchtbare Vorstellung.
Auf jeden Fall. Und wie du gesagt hast, das Flugzeug quasi mehr oder weniger verschwunden erstmal. Also gab es denn irgendwelche Besonderheiten bei dem Flug, dass man, weiß ich nicht, dass es vorher bereits Probleme gab, irgendwas, wo sich schon abgezeichnet hatte, dass es da Probleme geben könnte?
Nee, überhaupt nicht. Und das macht diesen Fall auch in meinen Augen total spannend, weil es kommt wirklich von einem Moment auf die andere zur Katastrophe. Man muss sagen, Air France ist, wir haben es gesagt, eine wirklich etablierte Airline, gutes Image, hohe Sicherheitsstandards. Das Flugzeug, die Maschine, dieser Airbus A330 war in völlig normalen Zustand. Die Piloten waren sehr erfahren. Auch diese Route von Rio de Janeiro nach Paris war Alltag. Der lange Nachtflug, nichts hat irgendwie vor dem Start darauf hingedeutet, dass dieses Flugzeug nie in Paris landen wird. Was man sagen muss, auf dieser Route liegt eine berühmt-berüchtigte Wetterzone. Piloten kennen das. Die unter Piloten sagt man Teufelsküche dazu. Mhm. Das ist der offizielle Name ist ein bisschen komplizierter. Innertropische Konvergenzzone. Das ist eine Zone, die liegt in der Nähe vom Äquator. Mhm. Und da treffen sich die beiden Passatwinde von beiden Erdhälften aufeinander. Und das bedeutet dann oben in der Luft, dass es da immer wieder zu richtig heftigen Unwettern kommt. Es gibt da auch zum Teil richtige Temperaturunterschiede. Und da türmen sich immer richtig gewaltige Gewitterwolken auf. Und so war es auch an diesem 31. Mai, als die Maschine eben auf dieser Route unterwegs war.
Und wenn man sich das nochmal so ein bisschen vorstellen muss, da treffen diese, wie gesagt, diese Passatwinde aufeinander. Also es sind dann wirklich so extreme Wetterzustände auch. Also wirklich dann Regen, Eis, Schnee, also Unwetter.
Genau, was es so tricky macht, ist, dass sich dieses Wetter da oben sehr schnell ändern kann. Also diese Luftschichten, die da aus beiden Erdhälften zusammenkommen, die sorgen dann dafür, dass die Temperaturen einerseits sehr schnell steigen können, aber auch wieder sehr schnell fallen können. Das geht oft in Minuten. Und all das mit den damit verbundenen ja, was dann so mitkommt. Also Regen, wenn es kälter wird, wird aus Regen auf einmal Schnee. Es kommt Eis runter. Es blitzt immer wieder. Und dann hört das wieder auf. Ein paar Minuten später gibt's keine Blitze mehr, nur noch so ein Grollen vom Donner. Und man merkt das übrigens auch im Funkverkehr. Da rauscht und knistert es dann auch immer, wenn die Flugzeuge in diesem Gebiet unterwegs waren, weil dieses ganze Wetterphänomen das so Einfluss hat auf den Funkverkehr.
Und wenn man sowas weiß, also es scheint ja gut bekannt zu sein, gibt es da nicht irgendwie eine Möglichkeit, einfach drumherum zu fliegen, dieses ganze Gebiet zu meiden bei diesen Flügen?
Also es klingt jetzt dramatischer, als es ist. Für die Piloten ist das tatsächlich Alltag auf dieser Route. Mhm. Das weiß man, die sind dafür ausgebildet. Deshalb waren die auch ja völlig entspannt erstmal. Das war für die nichts Ungewöhnliches. Und das Problem ist, wenn man einen Umweg fliegt, das wäre natürlich theoretisch möglich, aber dann braucht man eine längere Strecke, man braucht mehr Zeit und das hätte mit einer Tankfüllung quasi nicht gereicht. Ja, man hätte einen Zwischenstopp machen müssen und das ist natürlich wirtschaftlich ja total blöd, das zu machen und natürlich auch für die Passagiere, die wollen ja möglichst schnell in einem Stück nach Hause fliegen und Air France ist dann natürlich auch in Konkurrenz mit zig anderen Airlines, die jeden Tag von Südamerika nach Europa fliegen. Mhm. Insofern, dieses Wetterphänomen ist bekannt, das kennt man, die Piloten sind da ausgebildet für und auch bei Air France 447 an diesem Tag war das erstmal nichts Neues, nichts Ungewöhnliches.
Und also das heißt, genau, also im Grunde genommen eigentlich so Business as usual für die Piloten, für die Maschine, für die Airline. Was ist dann genau passiert, dass es zu dieser Katastrophe gekommen ist, wenn es eigentlich jetzt erstmal so keine besonderen Schwierigkeiten oder Vorkommnisse gab vorher?
Also da kommen zwei Faktoren dann zusammen, die zu dieser Katastrophe geführt haben. Das ist einerseits Technik, andererseits aber auch ja, in gewisser Weise menschliches Versagen oder zumindest menschliche Überforderung. Da kommen wir später nochmal genauer darauf zurück. Als es losgeht, als sich so die Kette dieser Katastrophe anbahnt, sind beide Co-Piloten alleine im Cockpit. Der Pilot, der Kapitän, der ruht sich aus. Auch das muss man an dieser Stelle sagen, ist völlig normal. Auf so einer Langstrecke teilen sich drei Piloten die Strecke auf, weil es auch einfach zu lang ist. Und die müssen ja auch alle Ruhe- und Pausenzeiten einhalten. Und der Kapitän als Dienstältester hat natürlich auch immer das Anrecht zu entscheiden, wann er in die Pause gehen möchte. Hat sich entschieden, das dort an diesem Moment zu machen. Der liegt also in seiner Kabine neben dem Cockpit, hinter dem Cockpit, ruht sich aus, schläft und die beiden Co-Piloten sind alleine im Cockpit. Und man merkt dann auch im Funkverkehr hinterher, dass denen so langsam nicht mehr so ganz wohl war bezüglich dieses Wetterphänomens. Die kennen das natürlich, aber es ist an diesem Tag besonders heftig. Es schaukelt schon, es gibt die ersten Turbulenzen. Und kurz vor Erreichen der Wetterzone geben sie auch der Kabinencrew, die hinten an Bord ist, auch die Anweisung, sie sollen den Service erstmal einstellen, sie sollen sich selbst hinsetzen, sich anschnallen, weil es eben zu Turbulenzen kommen kann.
Damit ja, klar, es kann auch gefährlich werden, wenn dann irgendwie Getränke essen, was auch immer durch die Kabine fliegt.
Ist aber auch Standard.
Genau, also hat Standardprozedur.
Viele auch schon mal erlebt, dass der Service wieder eingestellt wurde und dann hinterher aufgenommen wurde, wenn es wieder ruhiger ist. Also auch die Kabinencrew war an dieser Stelle noch nicht beunruhigt. Die Piloten, die waren ein bisschen angespannt. Das war natürlich jetzt, der Autopilot fliegt, aber sie sehen ja auch auf ihren Radarschirm, wo sie dahin fliegen, was noch auf sie zukommt. Sie waren zumindest relativ wach, hellwach würde ich wahrscheinlich sagen und ja, waren einfach so ein bisschen angespannt schon. Mhm.
Was passiert dann, Max?
Ja, von einem Moment auf den anderen ändert sich die Situation im Cockpit völlig. Von dieser zwar angespannten, aber durchaus Business as usual Situation in einem Moment auf den anderen schaltet sich der Autopilot aus. Mitten in der stockfinsteren Nacht, also sie sehen ja auch nichts, es ist ja wirklich total dunkel. Sie lehnen sich entspannt zurück, weil der Autopilot fliegt, geht jetzt aber von einem Moment auf den anderen erstmal aus.
Wo befindet sich das Flugzeug zu dem Zeitpunkt so etwa?
Also es ist mitten auf dem Atlantik, aber es ist noch, wenn du es dir auf der Karte anschaust, noch relativ nah an der südamerikanischen Küste. Mhm. Sie haben noch nicht so viel Strecke gemacht, aber auch viel zu weit, um jetzt irgendwie umzudrehen oder so. Also sie sind mitten über dem Atlantik, unter ihnen ist nur Wasser. Ja, und die Frage ist natürlich, warum hat sich der Autopilot ausgeschaltet, ja.
Das, weil im, so ein modernes Flugzeug fliegt, also im Grunde genommen, das ist ja so die Sache, sobald so ein Flugzeug in der Luft ist oder ab, sobald es abgehoben ist, wird es ja eigentlich im Großen und Ganzen vom Autopiloten gesteuert.
Genau, das ist auch so vorgesehen. Also Start und Landung machen die Piloten selbst und sobald sie das erledigt haben, fliegt der Autopilot.
Genau,
ja. Das war eine Airbus-Maschine A330, fliegt heute noch, ist ein absolut modernes, neues Flugzeug, muss man sagen. Hat sich bewährt, fliegt seit Jahrzehnten, muss man sagen, ohne dass es da auch vorher Auffälligkeiten gab. Ja, und man hat hinterher dann rausgefunden, dass die Geschwindigkeitssensoren, die haben unterschiedliche Messwerte geliefert. Und damit kann der Autopilot nicht umgehen. Der ist verwirrt. Der eine Sensor sagt, wir fliegen so schnell, der andere sagt, wir fliegen so schnell. Und aus diesen beiden Messwerten ist der Autopilot nicht mehr schlau geworden und hat dann gesagt, nee, das, damit kann ich nicht arbeiten. Ich schalte mich mal ab. Die Piloten sollen jetzt erstmal wieder von Hand fliegen.
Und das heißt, in dem Moment, Autopilot ist abgeschaltet, die Piloten übernehmen, müssen wieder jetzt wirklich komplett manuell halten, was ja auch nicht, ich sag mal in dem Sinne, jetzt nicht ungefährlich ist, weil dann muss ja wieder auch geschaut, und wenn es schon, wie man dann später wusste, bekannt wurde, Sensoren fallen aus, dass es auch wieder auf Sicht fliegen und so weiter.
Genau, also das war jetzt die Situation im Cockpit. Erstmal ungewöhnlich, aber noch nicht so krass beunruhigend für die Piloten. Aber innerhalb von wirklich wenigen Minuten, muss man sagen, entwickelt sich totales Chaos im Cockpit, weil nicht nur die Geschwindigkeitsanzeigen sind auf einmal kaputt, das merken die Piloten auch noch selbst, dass diese Werte da überhaupt nicht zusammenpassen. Auch andere Messinstrumente und Systeme, die gehen plötzlich nicht mehr richtig. Zum Teil zeigen die völlig widersprüchliche Angaben an. Die Piloten sind völlig überfordert, wissen überhaupt nicht mehr, was das Flugzeug eigentlich genau macht, welchen Anzeigen sie noch vertrauen können, welche falsch sind und können auch überhaupt nicht deuten, warum das auf einmal so ist.
Das ist ja auch so eine Sache, die man sich als jemand, der sich da nicht mit auskennt, auch nur schwer vorstellen kann. Also, oder wie man, was man sich wirklich ins Gedächtnis rufen muss, wenn man da so über dem Atlantik ist, man hat im Grunde genommen, und dann auch noch bei Nacht, man hat einfach nur Schwarz um sich herum. Also es ist einfach nur reine Dunkelheit. Es ist jetzt nicht so, dass man da mal irgendwie aus dem Fenster schauen kann, um zu sehen, in welche Richtung man fliegt, wie hoch man ist oder so weiter. Man ist wirklich völlig blind in diesem Moment. Ohne Systeme quasi.
Genau, also das ist auch normal, es ist dafür gedacht. Dafür sind diese ganzen Instrumente und Systeme ja da, weil du nachts in der stockfinsteren Nacht auch einfach nicht einschätzen kannst, was macht dein Flugzeug jetzt. Ne? Und dafür sind diese Instrumente da. Und wenn die natürlich auf einmal Dinge anzeigen, die überhaupt nicht logisch sind, die sich auch zum Teil widersprechen mit anderen Dingen, die dir angezeigt werden, dann ist das natürlich auch für die beiden Piloten, die jetzt gerade noch im Cockpit sind, eine totale Stresssituation.
Ja, das heißt, jetzt in dem Moment ist es so, du hattest gesagt, die sind, da sind Sensoren vereist, diese...
Genau, also die sind eingefroren, weil die Sensoren, die sind ja draußen am Flugzeug dran. Und ich habe ja vorhin erwähnt, diese krasse Wettersituation dort. Ne? Also mal kommt Schnee, mal Eis, dann wird es wieder ein bisschen wärmer, dann wird es wieder kälter. Und die haben dafür gesorgt, dass diese Sensoren komplett vereist sind. Und dadurch konnten die auch überhaupt nicht mehr richtig funktionieren und haben deshalb völlig falsche Werte geliefert, völlig falsche Dinge angezeigt. Also zum Beispiel zeigen Instrumente zum Teil jetzt an, dass das Flugzeug an Höhe verliert, also dass es sinkt. Aber das tut das Flugzeug in Wirklichkeit gar nicht. Aber die Piloten selbst merken das in diesem Moment gar nicht. Sie können überhaupt nicht einschätzen, was da gerade los ist.
Und genau, sie haben ja eigentlich gar keine andere Chance, als ihren Instrumenten zu glauben. Und ja, dementsprechend reagieren sie ja auch auf die falschen Anzeigen, richtig?
Genau, weil sie wissen nicht, was los ist. Sie wissen ja auch nicht, dass es vereist ist. Auf die Idee kommen sie nicht. Und der Co-Pilot, der gerade steuert, der reißt die Maschine dann nach oben.
Obwohl es eigentlich gar nicht nötig ist, richtig?
Es ist nicht nötig, ist wirklich, genau. Ja. Aber die Anzeige gibt vor, das Flugzeug sinkt. Also will er das Flugzeug natürlich logischerweise wieder nach oben ziehen. Und das ist eigentlich so jetzt der Fehler, der diese Katastrophe dann wirklich unumkehrbar in Gang setzt. Weil die Nase des Fliegers vorne jetzt viel zu steil nach oben ragt.
Also er hat jetzt eigentlich aus dem normalen Flug, hat er jetzt nach oben gezogen und das Flugzeug geht jetzt steil nach oben.
Einfach. Genau. Und weil die Anzeige ihm ja weiter suggeriert, das Flugzeug sinkt, will er natürlich immer weiter dagegen halten, zieht es immer weiter nach oben. Und die Nase ist jetzt viel zu steil nach oben. Und jetzt passiert das, was in der Luftfahrt in der Fliegerei so am gefürchtetsten ist und am gefährlichsten. Es kommt zu einem sogenannten Strömungsabriss.
Strömungsabriss, das bedeutet, also die Strömung ist ja, also Flugzeuge halten sich in der Luft durch die Strömung, die unter und über den Flügeln hinweg gleitet. Und bei so einem Strömungsabriss bedeutet ja wirklich, das Flugzeug verliert den kompletten Auftrieb, der Auftrieb, den das Flugzeug in der Luft hält.
Genau, und genau das passiert jetzt. Das Flugzeug, diese Air France-Maschine, verliert den Auftrieb. Und das musst du dir dann so vorstellen, das Flugzeug kippt nach vorne und ja, fällt Richtung Boden. Und wenn es erstmal zu diesem Strömungsabriss kommt, wenn dieser Auftrieb erstmal verloren ist, dann ist es für Piloten ganz schwer, das Flugzeug aus diesem Fall nach unten wieder nach oben zu ziehen und irgendwie wieder die Kontrolle darüber zu bekommen. Und genau das passiert jetzt auf diesem Air France-Flug. Ja, mitten in der Nacht. Und die Piloten im Cockpit, die verstehen in diesem Moment aber gar nicht, was da gerade passiert. Man hat später die Möglichkeit, dass man den Stimmrekorder, den konnte man bergen und kann dann die letzten Minuten eben nachhören, was im Cockpit gesprochen wurde, exakt auf die Minute. Und das ist ziemlich eindrücklich. Man kann das auch bei Wikipedia übrigens auch nachlesen, wirklich sekundengenau, was die Piloten da sagen. Und man merkt, dass die Piloten völlig chaotisch, völlig in diesem Stresslevel reagieren und völlig falsch reagieren, weil sie immer noch lange glauben, dass sie sinken und die Maschine immer weiter nach oben ziehen und die dann natürlich diesen Strömungsabriss ja noch weiter befeuern. Mhm. Und es ist ja, ich habe gesagt, ohnehin schon schwer, das Flugzeug dann wieder zu stabilisieren. Und dadurch, dass sie aber immer noch von falschen Voraussetzungen ausgehen, machen sie natürlich erst recht gar nichts in die Richtung, um irgendwie zu versuchen, das Flugzeug unter Kontrolle zu bekommen, sondern im Gegenteil, sie machen es eigentlich noch schlimmer.
Und was ist, das sind ja die beiden, also drei Piloten waren an Bord, die zwei Piloten sind im Cockpit und der Kapitän war noch in seiner Ruhepause. Was macht der in dieser Situation?
Ja, er kommt tatsächlich ins Cockpit zurück, so die letzten Minuten, wo das Flugzeug noch in der Luft ist, kommt der Kapitän zurück. Vielleicht, weil er auch wach geworden ist oder selbst merkt, hier stimmt was gar nicht. Er kommt also zurück ins Cockpit und ist erstmal auch völlig verwirrt, was mit dem Flugzeug los ist. Er kann die Situation im Cockpit gar nicht richtig einschätzen. Er sieht seine zwei völlig überforderten Co-Piloten. Diverse Alarme sind an. Er versucht irgendwie die Anzeigen, die Instrumente zu deuten.
Und in dem Moment sinkt das Flugzeug, richtig?
Genau, es sinkt. Er versucht sich selbst einen Reim daraus zu machen, was eigentlich hier los ist. Die Co-Piloten, die fragen den Kapitän dann auch noch, was glaubst du, was müssen wir tun? Und der Kapitän antwortet, nun, ich weiß es nicht.
Also das ist alles auf dem Stimmrekorder drauf.
Genau, wow. Das kann man später alles nachhören. Und das sind total dramatische letzte Minuten, weil man hört, dass da drei Piloten sind, die völlig die Kontrolle über ihre Maschine verloren haben.
Mit 250 Menschen an Bord.
Mit 200 Leuten an Bord.
Ja, 200, ja.
Mitten in der Nacht und die auch einfach bis zuletzt nicht wissen, was gerade los ist. Und deshalb auch erst recht nicht wissen, wie sie aus dieser Situation rauskommen. Und ein Co-Pilot, der sagt zum Kapitän, 3 Minuten vor dem Aufprall auf dem Wasser, sagt er noch, wir haben die Kontrolle über das Flugzeug völlig verloren. Das ist vollkommen unverständlich. Wir haben alles versucht. Hm. Und man merkt daran, dass ihnen wirklich bis zuletzt auch nicht klar war, was da gerade los ist.
Was hätten die in der Situation machen können?
Sie hätten versuchen können, das Flugzeug nach oben zu ziehen.
Ja.
Ja, dazu hätten sie aber natürlich wissen müssen, dass sie sinken.
Ja.
Und man hört auch, dass es in den letzten, also wirklich unmittelbar vor dem Aufprall, hört man auch noch auf dem Stimmrekorder, dass ein Co-Pilot sagt, wir schlagen auf. Es ist ihnen klar. Und sie wissen aber auch in dem Moment, es ist auswegslos.
Ja.
Und um 2.14 Uhr nachts sendet dann die Maschine auch das letzte Lebenszeichen. Und das wird dann der Moment gewesen sein, wo es
auf dem Wasser aufschlägt.
Genau, auf dem Atlantik. Alle 228 Passagiere, alle Besatzungsmitglieder sterben.
Wow.
Und dadurch, dass die Piloten ja auch überhaupt nicht wissen, was Sache war, haben sie auch vorher keinen Notruf abgesetzt. Also es ist auch wirklich völlig von einem Moment auf den anderen von den Radarschirmen verschwunden. Sie haben keinen Mayday abgegeben, keinen Notruf. Es ist plötzlich verschwunden.
Wow. Es hat ja auch wirklich dann einige Tage auch gedauert, bis man überhaupt auch richtig was gefunden hat oder auch den Flugschreiber zu bergen und so weiter. Ich glaube, die brasilianische Marine war da in den Gewässern und das hat ja wirklich einige Tage gedauert, um sie überhaupt zu finden in Das sind ja auch riesige Gebiete mit Strömung und so weiter.
Ja, und das war auch, man muss sich auch vorstellen, Angehörige haben in Paris auf dem Flughafen gewartet. Die Maschine wäre vormittags gelandet. Und ja, man wusste ja nicht, was los war. Ne? Also vielleicht ist es irgendwie notgelandet, zwischengelandet. Es hat wirklich Tage gedauert, bis man auch die ersten Trümmerteile dann gefunden hat. Ja, das waren dramatische Stunden auch danach. Und dadurch, dass es überhaupt kein Lebenszeichen gab davor, konnte man auch überhaupt nicht einschätzen. Ne? Wurde es vielleicht entführt? Gab es Terrorismus, ja, einen technischen Defekt? Und alle anderen Flugzeuge auf der Route hatten ja auch kein Problem. Also das ja kam aus... Ja, völlig aus dem Nichts ist dieses Flugzeug, diese große Air France-Maschine verschwunden.
Ein Fall, an den ich da denken muss, der so ein bisschen, finde ich, eine ähnliche Richtung geht, wo Piloten im Grunde genommen mit den Signalen kämpfen, die ihnen ihr Flugzeug gibt, ist hier Helios 522. Den besprechen wir in einer anderen Folge, wo es ja auch in eine Richtung gab, wo Piloten die Signale ihres Flugzeugs missverstanden haben, was letzten Endes dann auch oder eine Rolle darin gespielt hat, dass die Maschine abgestürzt ist. Und diese Kommunikation, ich sag mal, zwischen den Piloten und der Maschine, aber auch zwischen den Piloten, das ist ja ein ganz besonders wichtiger Punkt hier bei diesem Fall auch.
Ja, also man hat hinterher dann auch das Ganze untersucht und da hat sich dann auch ein deutscher und ein französischer Forscher, die haben sich bei diesem Fall nur mit der Kommunikation der Piloten und den Abläufen im Cockpit beschäftigt. Und die sagen was ganz Interessantes, dass Menschen grundsätzlich ein Problem haben im Umgang mit hochautomatisierter Technik. Und so ein Airbus-Cockpit ist natürlich voll mit Computern, das ist voll automatisiert. Und die Piloten sind daran aber so gewöhnt, dass sie gar keine kritische Distanz mehr haben zu diesem Bordcomputer. Also die vertrauen dem quasi blind. Das geht ja auch immer gut. Also das ist ja auch ihr Job und da sind sie auch drauf trainiert. Aber gerade in einer Stresssituation, und das war es ja bei diesem Air France-Flug 447 so, haben die Piloten völlig fixiert auf diese Bordcomputer geschaut, die ihnen völlig falsche Anzeigen geliefert haben, anstatt vielleicht in Ruhe zu überlegen, kann das sein? Macht das Sinn, wenn die Anzeige sagt das, die Anzeige sagt das? Das passt hier irgendwie nicht zusammen. Irgendwie stimmt das hier nicht. Aber das haben die Piloten nicht gemacht, nach dem, was man vom Stimmrekorder ja auch gehört hat. Sondern sie haben sich völlig darauf fokussiert, was ihnen angezeigt wird und haben versucht, das irgendwie zu deuten. Das ist natürlich jetzt der nüchterne Blick der Forscher hinterher, ist natürlich was anderes, wenn man in dieser Situation selbst ist. Aber finde ich einen ganz interessanten Punkt, das nochmal ja, sich anzuschauen.
Ich finde es tatsächlich sehr, sehr spannend. Ich habe mich tatsächlich auch einigermaßen mit diesem ganzen Bereich mal auseinandergesetzt. Ich habe nicht mal auch ein Semester im Bereich Mensch-Medien-Interaktion studiert in Seattle, wo Boeing ja auch ich glaube, die sitzen ja in Chicago und in Seattle.
Ja.
Und das heißt, da an der Uni waren auch immer wieder dann Boeing-Leute. Viele von den Studenten sind später zu Boeing gegangen aus diesem Mensch-Maschinen-Interaktionsbereich. Und wir hatten dann halt auch mal Forscher von Boeing beispielsweise aus diesem Bereich da.
Ja, das stelle ich mir spannend vor.
Genau, es war auch wirklich sehr, sehr spannend, wo die ja natürlich auch dann erzählt haben, was man überhaupt nicht auf dem Schirm hat, also auf wie viele, und ich denke, das zeigt auch, wie komplex dieser ganze Bereich ist und dass trotz dieser vielen Forschung, viele angewandten Forschung in dem Bereich, dann halt auch nicht alle Situationen abgedeckt werden können. Also es wird natürlich viel mit Simulationen und so weiter gearbeitet, aber so ein Fall dann halt auch eben. In diesem Fall waren es dann ja zum Beispiel diese vereisten Sensoren. Das ist ja fast nicht vorhersehbar in so einem. Also das ist ja schon ein sehr spezieller Fall. Hier auf einmal geben die Geschwindigkeitssensoren unterschiedliche Punkte ab. Das heißt, dass eben, also ich finde das also eine sehr beeindruckende, sehr spannenden Bereich halt auch, aber natürlich eine große Herausforderung. Wie kann man alle möglichen Fälle abdecken, wenn man in so einem Bereich forscht und das dann natürlich auch anwendet? Ja, sowas überhaupt irgendwie so dieses hochkomplexe Thema halt so zusammenzubekommen. Also auf jeden Fall sehr, 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 sehr spannend.
Ja, total. Ein anderer Punkt, was ich an der Geschichte auch im Nachhinein, als das Ganze eben analysiert wurde, total spannend finde, erinnerst du dich noch an diese Landung auf dem Hudson River in New York?
Ja, mit da gibt's auch den Film hier Sully mit genau, Tom Hanks, richtig?
Genau, der spielt den. Der Pilot hieß Sullenberger und das war 2009 dieser US Airways Flug. Und der hat es ja geschafft, seine Maschine da mitten auf dem Fluss zu landen. Und das haben alle Menschen überlebt. Dieses ganz berühmte Bild, wo die auch auf der Tragfläche stehen. Und da warten, dass sie gerettet werden aus dem Hudson. Der ist nicht nur Pilot der Sullenberger, sondern der ist auch Sachverständiger für Flugunfälle. Und der hat sich diesen Air France-Absturz auch angeschaut. Und der kommt zu einem ganz interessanten Ergebnis. Er sagt nämlich, wenn Air France an diesem Tag mit einer Boeing-Maschine geflogen wäre, dann wäre es höchstwahrscheinlich nicht zu dem Unglück gekommen.
Wieso ist das so?
Ja, das liegt daran, dass Boeing und Airbus ihre Cockpits komplett anders aufbauen. Mhm. Airbus hat Sidesticks heißen die. Das sind quasi, sehen aus wie Joysticks, die auf beiden Seiten sind. Also einmal links beim Piloten und rechts beim Co-Piloten. Und damit steuert man beim Airbus eine Maschine. Ist auch beim A380 zum Beispiel auch so. Und Boeing hat ja ein bisschen Retro, muss man quasi sagen, dieses Lenkrad, sage ich mal. Ne? Also dieses diese Steuerhörner, die beide vor dem Piloten an den Armaturen festgebaut sind. Und das Interessante ist, dass bei Boeing, wenn, sagen wir mal, links der Pilot fliegt und er dreht dieses Steuerhorn, dann bewegt sich das rechte Steuerhorn auf Co-Pilot-Seite auch mit. Das heißt, der Co-Pilot kann immer sehen, was der Pilot links von ihm gerade macht.
Quasi komplett synchronisiert, dadurch, dass das mechanisch zusammenhängt.
Genau. Und bei Airbus ist es so, dass diese Joysticks erstmal schwer einziehbar sind vom anderen Platz, ne? Weil du erstmal, der ist ja so direkt links an der Wand von dem jeweils Fliegenden. Und die bewegen sich nicht mit. Also du kannst so nicht sehen, was der links von dir gerade mit dem Joystick macht, weil deiner bleibt immer in der neutralen Position. Und man merkt eben, wenn man sich diesen Stimmrekorder anguckt bei dem Air France-Flug, dass die Piloten überhaupt nicht wussten, was jetzt gerade der andere macht. Also man merkt auch, man hört an den Stimmen, der eine sagt, zieh hoch, wir sinken, der andere sagt, nee, wir steigen. Und das wäre, sagt Sullenberger, aufgefallen in einer Boeing-Maschine, weil man hätte ja gesehen, wie sich dieses Steuerrad
dreht. Bewegt. Ja.
Ja, genau. Und ja, fand ich total interessant, dass dass das auch ein Grund für diesen Unglück, für diesen Absturz gewesen sein könnte, ist einfach die grundlegende Architektur dieses Airbus-Cockpits. Und auch als der Kapitän, der dann aus seiner Ruhepause kommt, kurz vorm Absturz, der merkt erst 48 Sekunden vor dem Aufschlag, dass hier was völlig falsch läuft, weil der Co-Pilot sagt, aber ich ziehe doch die ganze Zeit voll hoch. Weil der Kapitän sagt, du musst hochziehen, ja, mach es. Aber er konnte das nicht sehen, weil dieser Joystick verdeckt war. Ja. Und das hat auch dazu geführt, dass es so geendet hat. Vielleicht wäre es, sagt Zahlenberger, vermeidbar gewesen, wenn die Co-Piloten früher gesehen hätten, was macht der andere, wenn der Kapitän früher die Lage gecheckt hätte, die Instrumente gesehen hätte, aber ist am Ende natürlich auch nur Spekulation und eine Theorie, finde ich aber ganz spannend.
Ja.
Muss aber auch sagen, dass Airbus bei diesem Prinzip geblieben ist, also auch alle neuen Maschinen, auch jetzt der A350 zum Beispiel, die haben alle dieses bewährte Joystick-Modell und auch viele Piloten mögen das total, weil sie sagen, sie können viel feinfühliger und sanfter diese Maschine steuern, also ist durchaus auch beliebt, damit zu fliegen und hat sich bis heute auch nicht geändert.
Was sich allerdings geändert hat, und das ist ja in der Luftfahrt auch in der Regel so, dass nach solchen Katastrophen, nach solchen Unglücken, gibt es ja oft große, schwerwiegende Änderungen halt auch, sei es irgendwie im Pilotentraining, bei technischen Neuerungen und so weiter und so fort, wo dann ja wirklich auf die Probleme, die zu dem Unglück geführt haben, hier zu dem Absturz, dann auch wirklich, ja, tatsächlich geändert werden, damit es nicht nochmal passiert, was ja auch so eine Sache ist. Das haben wir auch schon mal gesagt, wir wollen ja nicht, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Angst vorm Fliegen bekommen oder sowas.
Auf keinen Fall. Und man muss eben sagen, dass auch aus jedem Unglück, nicht nur in der Luftfahrt, wird gelernt.
Genau.
Und wenn man in die Geschichte guckt, es hat sich immer was geändert und dieses hohe, den hohen Sicherheitsstandard, den wir heute haben, dieses Niveau, kommt ja auch daher, dass auch einfach schon leider viel passiert ist.
Genau, also das ist ja auch so eine Sache. Wir haben uns ja die Fälle, die wir hier in diesem Podcast besprechen, die sind ja auch eher so aus den letzten 30 Jahren, sage ich mal, so letzten 20 bis 30 Jahren. Wenn man noch ein bisschen weiter zurückgeht, wenn man sich beispielsweise auch die Sicherheit anschaut, zu Beginn der Luftfahrt, 1950, 1960 und so weiter, das waren wirklich noch ganz andere Sachen, die da passiert sind und auch eine viel, viel, viel höhere Frequenz, in der die Unfälle passiert sind. Und in diesem Fall war es ja so, also wenn was hier als primärer Faktor identifiziert wurde oder technischer Faktor waren die vereisten Geschwindigkeitssensoren. Das sind so, das muss man sich vorstellen, das sind so kleine Röhren, so Pitot-Röhren werden die genannt. Das sind so Röhren, die entlang des Luft, der also quasi nach vorne ausgerichtet, kommt Luft rein und anhand des Luftdrucks wird dann, das ist ein bisschen kompliziert, aber wird dann berechnet, wie schnell das Flugzeug fliegt. Und was zum Beispiel nach diesem Air France-Unglück passiert ist, ist so, dass Airbus halt einmal eine Anweisung herausgegeben, dass eine andere Art von Geschwindigkeitssensor benutzt werden soll. Was schon mal wichtig ist, damit eben dieser Fall nicht mehr passieren kann. Das wurde dann auch später nicht nur von Airbus gemacht, sondern es wurde dann auch später von der europäischen, von der amerikanischen Luftfahrtbehörde quasi zur Pflicht gemacht, dass diese Nachrüstung passiert mit besseren Geschwindigkeitssensoren. Und gleichzeitig gab es eine Empfehlung, dass für zukünftige, und das ist jetzt schon 10 Jahre her, ich denke, davon kann man ausgehen, dass das mittlerweile dem gefolgt wird, gab es eine Empfehlung, dass solche Geschwindigkeitssensoren so entwickelt werden, so designt werden, dass sie sich quasi selbst erwärmen. Also dass so eine Vereisung, wie sie dort stattgefunden hat, einfach nicht mehr passieren kann, weil diese Sensoren sich selbst erwärmen. Es kann sich kein Eis mehr bilden und dementsprechend können sie auch nicht mehr aufhören zu funktionieren.
Ah, okay. Also man muss auch sagen, dass es seitdem auch keinen bekannten Absturz oder Unglück mehr gab, wo vereiste Sensoren die Ursache waren. Was ich noch gelesen hatte, auch das fand ich ganz interessant. Air France hat den Angehörigen von den Passagieren dieses Fluges angeboten, dass sie nochmal an die Unglücksstelle fliegen können. Also, dass sie einmal noch darüber fliegen können und nochmal sehen können, wo ihre Angehörigen gestorben sind.
Das finde ich interessant. Das war auch ein Aspekt, den ich wüsste es nicht, ob ich das wollte.
Ja, also ich glaube, manchen hilft das total, wenn sie da nochmal irgendwie Abschied nehmen können oder zumindest wissen, wo ihre Liebsten am Ende gestorben sind. Und ich glaube, für andere ist es nochmal zusätzlich Schmerz. Aber ist natürlich jetzt als Nicht-Betroffener auch vermessen, das irgendwie zu beurteilen. Air France hat es angeboten. Ich weiß aber nicht, wie viele es am Ende angenommen haben, dieses Angebot. Und eine Sache noch, das ist, fand ich auch einen ganz interessanten Fakt. Wenn du heute mit Air France fliegst, dann haben die Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen an der Uniform so ein roten Aufdruck, da steht drauf Security, und das hat man eingeführt nach dem Unglück, um auch wieder Vertrauen in die Marke Air France zu schaffen und eben deutlich zu machen, die Crew ist top ausgebildet, sie ist da für die Sicherheit der Passagiere, sie kennt das Flugzeug, sie kennt sich aus und die Passagiere brauchen sich auch nach diesem Absturz jetzt keine Gedanken machen und können beruhigt in jede Air France Maschine einsteigen.
Ja, sehr interessant. Ich finde ja, wir nehmen uns ja viele unterschiedliche Fälle auch in diesem Podcast vor und wir schauen ja auch, das ist ja auch so eine Sache, die uns interessiert, einfach so, was sind Unterschiede, aber was sind auch Gemeinsamkeiten zwischen diesen Fällen? Und wir haben ja auch schon gerade gesagt, Helios 522, den wir in einer anderen Folge besprechen, gab es eine ähnliche Situation, wo die Piloten nichts mit einem Warnsignal anfangen konnten. Ein Fall, der mir jetzt auch direkt einfällt, den wir auch in einer anderen Folge besprechen, wo wir natürlich auch sehr empfehlen, da mal reinzuhören. Das ist der Zusammenstoß von Überlingen, wo es ja auch in eine ähnliche Richtung geht, was die zentrale Frage ist, ob der Pilot jetzt, sollte der Pilot einem anderen Menschen quasi oder einem anderen Menschen glauben oder sein System, seinen Sensoren halt quasi glauben, also einem Menschen oder der Maschine glauben. Und ja, das finde ich einfach interessant, dass sich sowas halt irgendwie so wirklich da durchzieht. Auf jeden Fall dann große Empfehlung, da auch nochmal irgendwie reinzuhören, wenn man das spannend findet.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde gerade diese Fälle mit Flugzeugabstürzen sind total spannend, weil sich oft auch vieles danach geändert hat an technischen Sachen. Und man merkt auch jetzt an diesem Fall, dass Piloten heutzutage auch wirklich am Ende ja darauf ausgebildet werden, der Technik zu vertrauen. Und dass das aber, wie in diesem Fall, völlig schiefgegangen ist.
Genau, das ist ja, denke ich, so ein Aspekt, den man da auf jeden Fall mitnehmen kann. Ja, dann Max, vielen Dank für das Vorbereiten dieses Falls. Ich fand es wirklich sehr, also absolut, wie du auch gesagt hast, echt gruseliger Fall. Einfach so ein Flugzeug, was über dem Atlantik verschwindet, ohne dass es vorher irgendwelche Anzeichen gab, dass es zu so einer Katastrophe kommen könnte.
Ja, ging mir ähnlich bei der Vorbereitung. Wenn ihr noch mehr darüber lesen wollt, wir machen wie immer unsere Quellen, verlinken wir in den Shownotes. Und ja, nächste Woche dann ein neuer Fall bei uns.
Genau, den wir euch dann präsentieren.
Ihr könnt uns gerne bewerten, wir freuen uns darüber.
Oder ihr schreibt uns auf Instagram, katastrophen.podcast. Wir freuen uns über alles, Anmerkungen, Anregungen, Kritik, Feedback. Wir wollen auf jeden Fall von euch wissen, wie euch der Podcast gefällt. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
Würde ich sagen. Bis dahin.
Ja, bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Falsche Zeit, falscher Ort wird präsentiert von Max und Hans. Producerin Judith Trost. Sounddesign Simon Büchsenschütz. Schnitt Hermann Nguyen.